Also ich bin jetzt einfach beim brüderlichen ihr und du, dann passt es, dann brauche ich nicht so förmlich sein. Dieses Lied stammt aus den 60er oder 1960 geschrieben, Martin Gotthard Schneider, ein Theologe Tübingen, Süddeutschland. Und ich habe mich gefragt, aus welchem Hintergrund heraus schreibt ein Theologe ein solches Lied, wo er schreibt, das Schiff ist vom Sturm bedroht, Angst, Not und Gefahr. Was hat ihn dazu bewegt, seine Kirche, seine Gemeinde eigentlich so zu beschreiben? Und was macht man da heutzutage? Man geht zu Wikipedia und fragt sich, was war wohl in den 50er Jahren in Deutschland so los? Und nur ein paar Stichworte, ich führe es jetzt nicht alles auf. Es war natürlich die Zeit des Wiederaufbaus. 1950 bis 60, sage ich jetzt mal als Zeitraum, Nachkriegsdeutschland, die Bundesrepublik wurde wieder bewaffnet, der Kalte Krieg ging los, Friedens- und Frauenbewegungen im ganzen Land zeigten Veränderungen, Atombewaffnung, Stationierung solcher Waffen wurde auch damals schon diskutiert. Es begann die Diskussion um die Europäische Union, Europäische Einigung. Da ging das Thema schon los, wir müssen zusammenarbeiten, wir wollen es auch tun. Gleichzeitig Wirtschaftswunder, Marshallplan hat funktioniert, wir wurden unterstützt, es ging aufwärts. Die ersten Gastarbeiter kamen nach Deutschland, sagt Wikipedia, also die erste italienische Pizza. Nee, jetzt sind sie Pizzeria, sage ich mal ganz platt, und damals kamen sie zum Arbeiten. Wir haben damals schon ausländische Fachkräfte gebraucht. Es war Kalter Krieg, gleichzeitig Koreakrieg, Indochina-Krieg, ungarischer Volksaufstand. Also es war auch in der Welt ganz schön was los, womit ich im Grunde nur Begriffe verbinde. Andere von Ihnen auch vielleicht noch Bilder aus den Nachrichten. Ein Begriff, damit kann ich gar nichts, der Sputnik-Schock. Ich weiß nicht, was der Sputnik-Schock war. Ach, das war eine Rakete, ne? Genau. Ja, genau, die waren ja als erstes auf dem Mond. Dann natürlich, und das hat uns, glaube ich, auch in der Gesellschaft und dann auch in der Kirche ein bisschen sehr umgetrieben, war natürlich die Frage, wie gehen wir mit den alten Nazis um? Entnazifizierung. Wie geht's mit dem Pastillschein weiter? Jetzt so, sag ich jetzt mal, in den 70er, 80er Jahren kam raus, dass natürlich nicht jeder Alt-Nazi plötzlich aus seinem Amt raus war, sondern dass viel auch in der Politik und sowas einfach es weiterlaufen musste oder auch weitergelaufen ist. Aber es war auch innerhalb der Kirche natürlich eine heiße Diskussion. Was haben wir falsch gemacht? Wie wollen wir weiter uns in der Demokratie stark machen? Was haben wir gelernt aus dem Konflikt deutsche Christen und bekennende Kirche? Also es war auch innerkirchlich, theologisch eine anstrengende Zeit. Und jetzt kommt's ganz bitter für uns, 1950, Bevölkerungsdichte 70 Millionen in Deutschland, davon 96,4% der Bevölkerung Mitglied einer der beiden großen Kirchen. 96%. Das heißt, damals hatten die Evangelischen 50,6% davon und die Katholiken 45,8%. Das war noch die Realität vor rund 60 Jahren. Verblüffend habe ich mir dann gedacht, wie sich Geschichte zu wiederholen scheint. Die Kriege und die Krisen gab es damals vor 60 Jahren also auch schon. Auch wir haben wieder eine wichtige und notwendige Diskussion. Wie gehen wir mit den politisch Rechten um oder auch den Linksextremen? Wo stehen wir als Kirche? Wie können wir uns politisch äußern? Und was müssen wir eigentlich tun? Damals, habe ich jetzt gar nicht erwähnt, gab es auch die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Israel um? Also der damalige Kanzler war in Israel und hat eben über die Frage der Entschädigungen diskutiert. Es hat auch in Deutschland zu großen Diskussionen geführt. Also auch da, wir müssen uns heute fragen, wie äußern und positionieren wir uns zur Situation im Nahen Osten und im Heiligen Land? Und die Frage ist, mehr denn je, heute wie damals, was haben wir eigentlich als Volkskirche für eine Aufgabe, als Institution? Heute sind wir 84 Millionen in Deutschland, Bürgerinnen und Bürger statistisch. Weniger als 50% davon sind Kirchenmitglieder. oder genauer gesagt, Stand Juni 2024 waren es 20,3 Millionen Katholiken, also 24,6% der Bevölkerung und ca. 18,5 Millionen Evangelische. Das heißt 22%. Das heißt, wir haben massiv an gesellschaftlicher Bedeutung, an Gemeindegliedern verloren, an Menschen, die sich zu dieser Institution Kirche positiv verhalten und sagen, ja, durch meine Kirchensteuer, durch mein Mitdabeisein will ich dieses Gesamtkonstrukt Kirche, Diakonie unterstützen. Da haben wir schon gewaltig Veränderung erlebt. Deswegen, quo vadis, wo geht's hin? Kirche, Glaube, Gemeinde, wo geht's hin auf dem großen, weiten Meer? Je länger ich Dekan bin oder je länger ich dieses Lied singe, merke ich, dass mir dieser Refrain, bleibe bei uns, Herr, nicht nur daran erinnert an die Jünger, die im Sturm im Boot saßen und Jesus wecken wollten, weil sie gesagt haben, wir haben ein Problem, bitte helf uns, wach doch auf, wie kannst du so ruhig sein? Oder eben auch die Jünger, die Emmaus-Jünger, die am Abend sagen, bleibe bei uns, Herr. Das waren so meine, aber tatsächlich diese Bitte zu sagen, hey, wo bist du eigentlich in dieser Situation extremer Veränderung von Kirche und Gesellschaft, wach auf und hilf. Das kann ich immer mehr nachvollziehen, tatsächlich nicht, und das soll ja auch am Ende von dem heutigen Impuls sein, nicht, weil ich so verzweifelt bin, sondern weil ich glaube, nur mit Jesus und mit Gott an unserer Seite können wir getrost auch eben dieser schweren Zeit entgegengehen. Und wie sagte es mein Chef, Oberkirchenrat Reimers, der ist Personaler bei uns und ist praktisch für die gesamte Transformation von Kirche in Bayern mitverantwortlich oder vielleicht sogar der Verantwortlichste. Er sagt, Leute, in 10 Jahren sieht unsere Kirche ganz anders aus. Wie? Keiner weiß es. Also insofern, Strophe 2.
Das Schiff, das sich im Teile nennt, liegt auf dem Abendbett, weil sie sind sicher ein bequemer Leben lässt. Man soll sich gern im alten Land vergangener Herrlichkeit und ist auch heute für den Buch zur Auswahl nicht bereit. Doch wer Gefahr und Leid gescheut, er will von Gott nicht mehr.
Früher war alles gut, den Satz kennt er. Mal davon abgesehen, dass der Wikipedia-Rückblick auf die 50er Jahre zeigt, naja, damals war nicht alles gut. Aber Sie glauben gar nicht, wie oft ich in meinen Diskussionen als Dekan oder auch als Pfarrer oder als einfach Christ, der sich ansprechen lässt auf der Straße, mit dieser Wahrheit sozusagen mancher Menschen konfrontiert bin. Kurze Anekdote ist mir dazu eingefallen, hier aus unserer Landelzeit, wo ich einmal Sulzburg vertreten habe und es ging darum, das Pfarrhaus und das Pfarramt zu sanieren. Das wisst ihr alle. Ihr wisst auch, was das Ergebnis war. Die Garage ist jetzt das Pfarramt im Sulzburg. Landelpfarrei, das war damals, durfte man noch nicht so richtig laut sagen, aber es ging erstmal nur ums Pfarrhaus und wo das Ehepaar Henkes einzieht, genau. So, und dann haben wir diskutiert im Kirchenvorstand und irgendwann war auch mal die Frage im Gemeindehaus Sulzburg im ersten Stock das Pfarramt neu zu bauen. So, war halt auch mal in der Diskussion, ne? Prüfet alles und das Gute behaltet, wir haben es halt geprüft. So, und irgendwann hatte ich einen Telefonanruf in Sulzkirchen im Pfarramt, eine ältere Dame, also damals schon sehr alt, ich sage jetzt keine Namen, aus Sulzburg und die hat sich bei mir bitterlich beschwert, was sein kann, dass wir in den ersten Stock ein Pfarramt einbauen. Habe ich gesagt, na, erstens mal ist das ja noch gar nicht beschlossene Sache und zweitens mal müssen wir ja mal gucken und so. Nein, das geht nicht. Ich verkürze, weil in diesem Raum ein liturgischer Chor oder ein besonderer Chor geprobt hat. Da hat sie mitgesungen. Und das geht nicht, dass wir den Raum anders verwenden könnten, den müssen wir für den Chor bereithalten. Und dann habe ich mit der Dame eben im Gespräch herausgefunden, dass das letzte Mal, dass dieser Chor da geprobt hat, wohl schon lange Jahre her ist und sie schon lange nicht mehr da mitgesungen hat. Aber sie war so in dieser positiven Erinnerung, dass dieser Raum für sie so ein wichtiges Moment ihres Glaubenslebens war. In dem Raum habe ich gesungen, da haben wir Gemeinschaft erlebt, da haben wir geübt für den Gottesdienst. Da kann sich doch nichts ändern dran. Das war ihr Denkhorizont, den ich auch nicht verurteile. Aber wo man dann sagt, wo ich halt in der Not war zu sagen, ja, es tut mir leid, ihre Emotion ist 20 Jahre alt. Toll, dass es so lange gehalten hat. Aber die Zeiten ändern sich. Vergangene Herrlichkeiten. Wie oft sonnen wir uns im Glanz der alten Tage? Und das war ja auch schön. Wie oft erzähle ich von meiner Zeit im Landl, weil wir so tolle Sachen erlebt haben und auch für mich prägende Geschichten. Aber wie sehr scheuen wir uns deswegen auch vor Veränderung? Weil wir nicht wissen, ob das, was uns bevorsteht, eigentlich genauso gut sein kann. Ausfahrt des Schiffes in eine stürmische See, wo man vielleicht nicht weiß, wo es hingeht, dann lieber im Hafen bleiben. Da kenne ich mich aus. Da will ich nicht weg. Ich selber muss sagen, bei der Strophe habe ich immer so ein bisschen meine Probleme gehabt mit dem Satz, wer Gefahr und Leiden scheut, erlebt von Gott nicht viel. Das hat für mich am Anfang immer so ein bisschen geklungen, wie jetzt musst du dich mal so, ne? Nicht nur pass auf, fass nicht auf die Herdplatte, sondern du musst auf die Herdplatte fassen, damit du deren richtig, dann weißt du erst, wie Schmerzen ist. Also du musst Leiden haben, damit du Gott erfährst. Das finde ich immer ein bisschen schräg, weil das bedeutet, dass jemand, der glücklich leben kann, ne, wenn es ihm vergönnt ist, ein Leben ohne Leiden ist doch auch super. Also, aber ich habe mittlerweile diesen Vers auch für mich verstanden als einen Zuspruch, als ein Versprechen Gottes. Gott ist auch gerade in den schweren Stunden, im Leiden, nämlich nicht weg. In den stürmischen Zeiten ist er da. Jesus ist da, seiner Gemeinde ist er nah. Und auch gerade in den schweren Zeiten, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann folgen wir auch ins Leiden mit hinein. Wir brauchen davor keine Angst haben, weil wir als Christen glauben, auch nach Karfreitag kam der Ostermorgen. Das ist unsere Perspektive. Und im Leiden ist Gott anwesend, ist da. Und natürlich könnten wir noch viel mehr Aufbruchsgeschichten, Wagnisgeschichten aus der Bibel, könnte ich jetzt zitieren. Ich meine, ohne Mose wäre nichts gegangen. Das Volk Israel hat natürlich ein Land besetzt oder in Beschlag genommen, weil Gott gesagt hat, das ist das gelobte Land. Wir haben Maria jetzt erst an Weihnachten gehört, die gesagt hat, ich bin deine Magd, mach mit mir, was du willst, dann krieg ich halt. Also, ne, und Josef, der gesagt hat, dann gehe ich mit. Der hätte auch anders entscheiden können. Also lauter Wagnisgeschichten. Die Jünger, Paulus, wir wären nicht heute hier, wenn unsere Vorfahren im Glauben nicht gesagt hätten, auf, wir wissen nicht, wo es hingeht, aber wir gehen. Im Gottvertrauen, da gehen wir hin. Fürchtet euch nicht, ist ja auch der meistverwendete Satz von den Engeln, wenn sie in der Bibel zitiert werden. Fürchtet euch nicht, Gott ist bei euch. Trotzdem, ich gebe es zu, gar nicht so einfach angesichts unserer Herausforderungen, politisch wie kirchlich. Meine dienstlichen Themen zurzeit sind natürlich Landesstellenplanung, 20 irgendwas, kommt sie wieder. Ich sage es Ihnen ganz offen, das ist auch kein Geheimnis. Der Herr Reimers, den ich schon zitiert habe, sagt, also in der nächsten Landesstellenplanung ist das Minimum an weniger Pfarrstellen 25% in der Fläche. Für uns im Dekanat Hersbruck heißt es, wir sind dann nicht mehr 23,5 Pfarrstellen, sondern 17. Rund. für 30 Kirchengemeinden. So, das ist meine Aufgabe, jetzt zu wissen, wie wir mal in 8 Jahren als Team funktionieren wollen, in der Region präsent sein wollen. Wir müssen uns fragen, was ist unsere Aufgabe als Pfarrerin, als Pfarrer, als Prediger, als Gemeinde, als Ehrenamtliche, damit wir das, was uns gut gefällt, der Glanz der alten Zeiten, ein Stück weit lebendig halten können. Dann natürlich, das Geld wird knapp, weniger Gemeindeglieder, weniger Kirchenmitglieder, weniger Geld. Und das heißt für uns, 50% aller unserer Gebäude kriegen keinen Zuschuss mehr. Punkt. Und ich darf jetzt als Dekan mit meinen Gemeinden und im Dekanatsausschuss beschließen, welche von den 50, wir haben mehrere hundert Gebäude, vom Gemeindehaus über die Garage bis hin zu Dienstwohnungen, also alles, jede umbaute Fläche wird geprüft und dann heißt es, und 50% davon ist jetzt das Problem der Kirchengemeinde selber und der Rest kriegt vielleicht noch ein bisschen Zuschuss, aber auch nur dann, wenn es der Dekanatsausschuss will. Ich will keine Angst machen, das ist letztendlich auch eure Zukunft hier im Landl. Und wenn ich mir dann Sulzburg so angucke mit 7 Kirchen und ähnlich vielen Friedhöfen, es werden für uns stürmische Zeiten. Wie kriegen wir eigentlich das gewuppt? Dann natürlich, und das habt ihr auch, Pfarreibildungen, Zusammenarbeit von Kolleginnen und Kollegen, Zusammenarbeit von Kirchenvorständen, gemeinsame Kirchenvorstände oder auch nicht und Geld, also alles Themen, die mich angehen, die euch angehen. Vielleicht auch in der LKG, in den Gemeinschaften werdet ihr es. Also wir haben sehr gute Kontakte zu unserer LKG bei uns am Sellnecker Platz in Ersbruck. Das sind Hensholzhöher. Was sind auch Puschner. Und zu unserer zu den Reformierten. Und da sagte mir der Prediger, der in den Ruhestand gegangen ist, sie haben 75% weniger Pfarrer in Zukunft. Und zwar nicht erst in 10 Jahren. Also das trifft Kirche, das trifft unsere christlichen Gemeinschaften überall. Wie gesagt, ja, es ist stürmisch, viele Aufgaben, aber wer das Leiden scheut, erlebt von Gott nicht viel. Zumindest nicht, dass er mitgeht und den Weg zeigt. So, Strophe 3. Ich habe keine Ahnung, ob ich in der Zeit bleibe. Ach doch, da oben ist eine Uhr. Sehr gut. Ein jeder tue seine Pflicht, sonst gelingt das Ganze nicht. Tatsächlich, ich bin jetzt ein bisschen böse, wünschte ich mir, es wäre so. Ich will nicht behaupten, dass meine Mitarbeitenden, Hauptneben- oder Ehrenamtlichen im Dekanat Hersbruck, nicht Arbeit genug hätten. Bei euch auch nicht. Wir können uns in Kirche derzeit nicht über fehlende Arbeit beschweren. Konnten wir wahrscheinlich noch nie, aber ja gut. Und ich gebe zu, viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind am Limit. Auch das ist klar. Wir werden weniger Pfarrer, aber wir haben halt noch nicht, sage ich mal, alles weggelassen. So, das wird halt auch schwieriger. Was ich mir aber wünschte, wäre, dass tatsächlich wir als Mitarbeitende in Kirche und in unseren Gemeinschaften das Ganze im Blick behalten. Oder besser, das Ganze in den Blick nehmen. Ich wieder so eine kleine Geschichte. Eine meiner zwiespältigsten Fürbittenerlebnisse, die ich tatsächlich mal hatte, war in einer Kirchengemeinde, wo ein Kirchenvorsteher, also in meinem Dekanat, wo ein Kirchenvorsteher ich nenne es jetzt mal auch bös, standardgemäß im Fürbittengebet eben auch für die anderen gebetet hat. Also für die Gemeinde, für die weltweite Christenheit und so. Das, wie man es halt so macht, betet man auch für die anderen. So. Und mit genau diesem Kirchenvorsteher hatte ich nicht nur eine heiße Diskussion darüber, wie er denn mit seinem Kirchenvorstand mit der Nachbargemeinde zusammenarbeiten könnte. Also was ich sagen wollte ist, er hat sich sehr gewehrt, dass es aus seiner eigenen Gemeinde irgendeinen Grund gäbe, mit dem anderen zusammenzuarbeiten. Und gleichzeitig bittet er für Gemeindeaufbau, dass alles blüht, für die Einheit. Ja, und wo ich mir gedacht habe, das kriege ich gerade nicht hin. Eigentlich müsste er doch bitten dafür, lass es so, wie es ist, lieber Gott. Ja, lass die anderen glücklich sein und mich auch. So, ich bin jetzt ein bisschen böse. Von Einheit oder Miteinander in den Kirchengemeinden, also auch nicht überall, das ist tatsächlich ein ganz heißes Thema. Wenn ich als Dekan durch meine Regionen, wir haben 8 Regionen, und wenn ich dann da in den regionalen Sitzungen zusammenkomme und sage, ich sag euch, was kommen wird, lasst uns doch uns gemeinsam auf den Weg machen, wie wir von der Konfi-Arbeit, wie wir über die Immobilien, wie wir über die Planstellen zusammenarbeiten, dass es am Ende was Ganzes gibt und nicht Streit. Das ist ein ganz schweres Thema. Oft spürt man eben so eine unterschwellige und eben auch nicht offene Konkurrenz mit der Nachbargemeinde. Und ich weiß nicht, das ist auch normal. The grass is always greener on the other side. Kennt ihr den Spruch? Also beim Nachbarn ist immer schöner als bei mir. Und deswegen vergleiche ich mich gerne mit dem Nachbarn. Und wenn der eine gut laufende Jugendgruppe hat, dann will ich die auch. Ja? Und dann zu sagen, dann schick doch der Jugendlichen dahin, weil da ist doch gut. Das ist der Sprung, den ich meine. Wo ist Gemeinde, wo ist Kirche? Das Ganze in den Blick haben und nicht nur sagen, da in meiner Gemeinde, da wo ich mich auskenne, da in meinem ersten Stock, in dem Raum, da ist es. Sondern auch mein Nachbar, auch im Dekanat ist Gemeinde. Auch die ELKB oder unsere, eure Gemeinschaften, ihr seid eine Gemeinde eigentlich. Aus dem Blickwinkel Gottes sind wir alle eine Gemeinde, seine Gemeinde. Und deshalb wünschte ich mir auch in all diesen Veränderungsprozessen diese eine Mannschaft, die sagt, es geht nicht um mich und auch meinen Platz, sondern dass das Ganze eben funktioniert, dass das Schiff, das sich Gemeinde nennt, auf Kurs bleiben kann. Und was eint oder was ja, sollte uns eigentlich alle einen? Glaube, Hoffnung, Zuversicht heißt es im Lied. Glaube, Liebe, Hoffnung, kennt ihr als biblischen Vers aus dem Korintherbrief. Das ist doch das, worum es geht. Glaube, Hoffnung, Zuversicht, Liebe. Das ist das, was uns alle verbindet. Und ich wünsche mir, dass wir eben nicht nur, ja, ich bin jetzt wieder böse, darauf neidisch werden, was die anderen alles Gutes haben, sondern dass wir eben, ja, sagt, ey, Nachbarpfarrer, bei dir läuft ein tolles Projekt, lass es uns gemeinsam machen. Oder kann ich meine mit zu dir schicken? Oder kann ich mein Projekt bei dir machen? Weil bei mir läuft es ja auch gut. Und das ist bei meinen Hauptamtlichen ganz schwierig. Ehrenamtliche, ich gebe es zu, sind da oft viel offener. Weil die nämlich viel schneller merken, also zum Beispiel Seniorenkreisleiterinnen, die sind total dankbar über gute Ideen vom Nachbarn. Und der Pfarrer, der ärgert sich eher, wenn der andere eine gute Idee hat. Das ist mein Problem, also mein Berufsgruppenproblem. Ich weiß nicht, wie hast du das damals als Student erlebt? Ja, ich warte noch nicht. Okay, ja, vielleicht die Generation. Also ich sage ganz ehrlich, wir haben ja jetzt deutlich weniger Studierende, die nachkommen. Also wie gesagt, wir kürzen ja nicht, weil wir Geld sparen wollen, sondern weil wir niemanden haben, passen wir die Stellen an. Es kommt, also ihr glaubt auch gar nicht, was bundesweit mittlerweile für Headhunting unterwegs ist, damit wir die evangelischen Pfarrer aus dem Norddeutschen bei uns anlocken und die anderen bieten Studierenden, sage ich jetzt mal, kostenlose Studieren, Darlehen an und sagen, wenn du bei mir studierst und danach aber bei mir in meiner Landeskirche Pfarrer wirst oder Pfarrerin, kriegst du von mir Geld. Also so weit sind wir schon. Ich sag's jetzt, Gut. Also insofern, es ist so ein bisschen, auch so ein Thema von mir. Wie kriege ich meine unterschiedlichen Pfarrerinnen und Pfarrerkollegen eigentlich dazu, im Team zu arbeiten? Und die jungen Kollegen, die wollen im Team und die alten kennen es nicht. Jetzt sind wir wieder beim Thema der vergangenen Herrlichkeiten. Aber ich bin mir sicher, und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wo ihr als Gemeinden im Miteinander steht, aber das sind alles unsere Themen. Querfeldein, dass es eben auch so unsagbar schwer ist, uns gemeinsam auf den Weg zu machen, obwohl wir doch eine Gemeinde sind, verbunden in dem einen Glauben an den einen Herrn und tun uns so schwer miteinander. Strophe 4. Ein Plektrum? Naja, ich habe genügend in der Hosentasche.
Ach so.
Das ist so das Problem, das muss. Na, tatsächlich, schau. Im Geldbeutel hätte ich. Jetzt nehme ich.
Im Schild hat sich gemeinen, was und jeder, wie will der Kirche im Rätsel soll.
Sind nur noch, eine kommt danach noch. Strophe 4. Fragen über Fragen. Ich habe sie ja jetzt schon mal ein bisschen angerissen, was uns alles so bewegt. Transformation heißt es mittlerweile bei uns in Kirche. Nicht mehr Veränderung, Transformation. Das klingt angeblich positiver, weil man ja die Chance hat, etwas zu gestalten. Veränderung, das ist ja eher was Passivisches, aber bei Transformation da, gut, heißt es so. Und es ist so viel, dass ich selbst auch sagen müsste, ich bräuchte mal einfach wieder Auszeit. Ich bin ganz ehrlich, es gab auch Positives an der Corona-Zeit. Ja? Es war stressig, am Anfang war es verdammt stressig, bis wir eine Ahnung hatten, wie wir noch überhaupt irgendwie Gemeinde sein können, wie wir uns treffen können, wie wir Glauben leben können. Wir haben einen enormen digitalen Schub gemacht, plötzlich ist Hybrid überhaupt keine Frage mehr und irgendwie, also ihr ja wahrscheinlich auch. Das war eine anfänglich sehr stressige Zeit und irgendwann hat es sich ganz gut angefühlt, dass man nicht jeden zweiten Abend raus musste oder dass man, ja, da, es war eine Entschleunigung, aber eine leider auch nicht ganz glücklich gelaufene Top-Down-Entscheidung. So, jetzt bremsen wir die Gesellschaft aus. Haben wir uns als Kirche auch nicht überall gut verhalten dazu. Aber wo haben wir die Möglichkeit eigentlich in dieser extrem hetzigen Phase und viel passiert ja gleichzeitig, eigentlich mal auf Gott zu hören? Geistlich leiten heißt es da bei uns in Kirche. Ich weiß nicht, ob geistlich leiten, wie leite ich geistlich? Unter diesem Begriff versteht man eben die Herausforderung, wie man die Führung der zumeist weltlichen Geschäfte auch bei uns im Pfarramt oder im Dekanat oder auch in den Gemeinden ganz bewusst im Wirkbereich des Heiligen Geistes gestaltet. Wie kriegen wir das hin? Das eine ist Immobilienfrage, Top-Down, Tabellen und auf der anderen Seite irgendwie Heiliger Geist, kann der mir da eigentlich helfen? Oft sind die Themen, wie gesagt, sachlich. Man beschließt halt dann nach Protokoll. Und es ist auch, glaube ich, ganz gut und dann hat man auch mal wieder was vom Tisch. Aber in all den Diskutieren und Verhandeln von Positionen, und das ist in diesem Text ja auch ganz schön drin, der eine sagt dies, der andere das, wie finde ich eigentlich von dies und das zu dem Kompromiss oder wie kann der, der dies meint, vielleicht am Ende tatsächlich recht bekommen. Das sind ganz heiße Themen der menschlichen Kommunikation miteinander, die ich meistens moderieren muss oder meistens bin ich der, der sagt, dass ich, das ist dies und die anderen sagen, aber wir wollen das. Und irgendwo gibt's dann halt die Konflikte, Konflikt ist vielleicht zu viel, die Reibungswärme, die man dann im Diskutieren miteinander hat. Geistlich leiten ist für mich da tatsächlich eigentlich eher eine Haltung, eine grundsätzliche Haltung. Es gibt ja auch nicht die Methode, um es zu sagen, so, das machen wir jetzt, dann kommt der Heilige Geist, der weht, wo er will, leider oder zum Glück. Aber da gibt uns der Tipp, das Lied eben auch einen guten Tipp und den habe ich tatsächlich, versuche ich auch ein Stück weit umzusetzen, Pausen machen. Und zwar bewusste Pausen machen. Wir haben ja manchmal in unseren Sitzungen, das wird bei euch in euren Gremien auch so sein, keine Zeit, ne? Wir kommen schon um 8 und um 9 wollen wir fertig sein und wir haben so eine Tagesordnung. Ja? Und dann ist klar, dass man halt einfach beschließen muss, man muss fertig werden. Und dann den Mut zu haben, zu sagen, so und jetzt machen wir eine Pause. Bei uns in der Volkskirche, sage ich jetzt mal, mit ihren, da gibt's ja im Kirchenrecht heißt es, jede Kirchenvorstandssitzung fängt mit einem geistlichen Impuls an. Also bei uns ist die Geistlichkeit sozusagen verordnet am Anfang einer Sitzung. Ob es immer erbaulich ist, ist die andere Frage, aber es muss halt sein. Und ich glaube, ist auch gut so, zu Beginn einer Sitzung. Ich mache es manchmal, wenn es klappt, nicht in allen Kreisen, nicht überall, aber tatsächlich auch mal eine bewusste Pause. Und das tue ich auch mal gerne. Zu sagen, so, jetzt haben wir doch schon was geschafft. Und jetzt atmen mal durch. Das Atmen hat auch ganz viel mit dem Geist zu tun. Durchatmen, Nefesh, der Lebensatem, das ist was Göttliches. Also einfach mal wirklich innehalten statt durchhetzen. Ist für mich schon ein ganz wichtiger Moment im geistlichen Leiten. Vor allem aber auch, weil es uns nämlich erinnert an eine ganz große Freiheit, die wir haben. Als Christinnen und Christen, egal ob in unseren Gremien, hauptamtlich, nebenamtlich, wie auch immer. Denn wir dürfen mit der Hilfe Gottes rechnen. Gerade dann, wenn es schwierig wird, dürfen wir eine Pause machen. Ich finde das eigentlich ein ganz witziges Bild. Nicht, wir brauchen jetzt eine Entscheidung, sondern jetzt machen wir erstmal Pause. Womöglich beten wir miteinander. Und dann gucken wir weiter. Und wir können natürlich nicht alles warten, bis wir vielleicht mal meinen, jetzt haben wir Gottes Stimme gehört und der hat uns jetzt gesagt, so bei dem Immobilie A, die kann weg und die Immobilie B kommt, das glaube ich, kann passieren, aber kenne ich so jetzt nicht. Aber einfach mit Gottes Gegenwart rechnen, schenkt uns eine Riesenfreiheit und eine große Entlastung und kann eben unsere Sitzungskultur in den Gemeinden durchaus positiv beeinflussen. Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er ist der Weg. Das steckt für mich da drin. Er kann uns doch zeigen, wo es lang gehen kann. Wir müssen nur hoffen oder beten und uns dafür eben auch öffnen, dass er es tun kann, dass wir ihn auch hören. Deswegen auch für mich auch ein Zeitgeist vielleicht. Viele Menschen gehen jetzt in den Wald und umarmen Bäume, das kennt ihr auch. Habt ihr alle schon gelesen? Macht ihr wahrscheinlich nicht. Ihr sägt sie eher um, ne, Helmut? Übrigens, eine meiner ersten Fortbildungen hier im Landl war der Baumschnittkurs. Weiß ich noch, da waren wir da hinten. Ich habe deine Säge, glaube ich, am Ende gehabt, weil mein Schwert war so kurz, damit wäre die Fichte nicht gefallen. Ja, ganz witzig. Aber wir waren letzten Sommer mit dem Pfarrkonvent, also mit meinen hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen in Wildbad Rothenburg. Wir dachten, ja, das wird verkauft, ist ja auch verkauft, aber ist ja, und haben zum Thema Naturspiritualität gearbeitet. Und tatsächlich, die beste Zeit von diesen 3 Tagen war für mich, alleine an der Altmühl sitzen und die Erlaubnis haben, von dem Moderator, die Erlaubnis zu haben, mal eine halbe Stunde einfach nur nichts zu tun, das Wasserrauschen zu hören und zu gucken, was um mich herum passiert. Das war für mich wirklich erbaulich, nach innen wie von außen zu sagen, ich darf einfach auch mich beschenken lassen. Und ich glaube, das ist eine große Freiheit, die wir in Kirche haben, auch gerade dann, wenn es stressig ist und wenn wir nicht wissen, wo es hingeht. Er kann uns den Weg zeigen, wenn wir uns für ihn öffnen. Fünfte Strophe. Letzte Strophe. Aber ich finde, für einen Männerchor singt er eigentlich ganz gut.
Dass die Gemeinde nennt, das wird er sein. Dass sie die Richtung weit, als Gottes Ewigkeit. Und wenn uns Einsamkeit ist, wenn uns Rufen man weckt, wie im Teufel sind wir unterwegs, auf gleichen Kurs gestellt. Das gibt uns wieder treue, und wir sind nicht mehr allein. So läuft das Schiff auf der Gefahr.
Glaube, Hoffnung, Zuversicht, ich ergänze um Liebe. Trägt uns in stürmischen Zeiten in Seenot. Die klingt ja fast wie die erste Strophe, also Zirkelschluss, ne? Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Aber unser Titel am Telefon, sind wir wirklich schon in Seenot? Was ist Seenot? Seenot bedeutet Angst vor dem Untergehen. Ich würde sagen, ja, wir sind in stürmischen Zeiten. Wir sind ganz schön umeinander gewürfelt. Aber es war in tausenden von Jahren der Geschichte Gottes mit seinem Volk schon immer so, glaube ich. Dass man nicht wusste, wo geht's hin, dass man nicht wusste, was treibt mich umher. Die Sicherheit der vergangenen Herrlichkeiten, die hatten's, gab's, glaube ich, noch nie. Ja, stürmische Zeiten, aber Seenot, Angst haben zu müssen, unterzugehen, so wie die Jünger damals auf dem Boot mit Jesus, als er schlief. Seenot, glaube ich, haben wir nicht. In Seenot, glaube ich, sind wir nicht, weil unsere Kirche, unsere Gemeinden nicht um ihrer selbst willen geschaffen sind, sondern um des Glaubens willen. Und aus Glauben heraus gibt es uns. Und nicht aufgrund unserer äußeren Formen. Und den Glauben kann uns niemand nehmen. Ich kann ihn vielleicht verlieren. Aber genommen werden kann er mir nicht, wenn ich dran festhalten mag. Das Evangelium, die geistlichen Rahmenbedingungen verändern sich für uns nicht. Stürmische Zeiten, ja. Aber müssen sie uns Angst machen, unterzugehen? Nein. Angst nicht, Respekt, ja, Respekt sollten wir haben vor dem, was da gerade um uns herum in unserer Gesellschaft geschieht und wo wir als Kirchlichen, als Christen und Christinnen auch Position beziehen müssen. Aus meiner Sicht können wir auch nachher nochmal diskutieren, aber ja, um uns herum, da haben wir auch einen Auftrag, aber auch für uns selbst als Kirche. Wir brauchen keine Angst, um uns selbst zu haben. Für unsere Form der ELKB, der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, das ist ein Riesenschiff, ja, das ist echt in stürmischen Zeiten unterwegs. Da wird sich viel verändern. Aber mein Glaube nicht. Wir brauchen einen langen Atem, das glaube ich auch, um die bevorstehenden Veränderungen auch tragen und auch mitzutragen und auch ertragen zu können. Ich glaube schon auch, es ist nicht alles spaßbesetzt. Und es wird auch nicht einfach, es wird viel Reden nötig sein. Es wird ein Team brauchen, eine Mannschaft, die das Ganze in den Blick nimmt. Wir brauchen Kraft und Mut, um auch alles zu prüfen, was wir jetzt so vorhaben und vielleicht auch wirklich nur das Gute zu behalten. Wir werden Abstriche machen müssen. Die fetten Jahre sind vorbei. Wir sind nur noch halb so viele Christinnen und Christen, wie wir schon mal waren. Noch weniger sogar. Zumindest auf dem Papier Christinnen und Christen. Wir müssen uns fragen, wo wir unsere Kräfte hin konzentrieren, was wir uns noch als Energie leisten können. Wo wollen wir hin? Wo brauchen die Menschen das Evangelium? Und wo machen wir es nur, weil es schön ist, um unser Selbst willen? Profil und Konzentration, das war schon zu meiner Zeit als Pfarrer hier in Sulzkirchen mal so ein Begriff, der wird aber immer konkreter. Damals haben schon die Leitenden in der Landeskirche gewusst, wir müssen uns konzentrieren auf das, was wir noch schaffen und das, was unser Profil ist, nämlich Glaube, Liebe und Hoffnung, den Menschen weiterzuerzählen. Aber wir haben auch schon so viel neben dem, was wir brauchen, nämlich wir haben einen Gott, der an unserer Seite ist und bleibt. Gerade dann, wenn es schwer wird, wenn es weh tut, ist er da. Manche sagen sogar, die kommenden Jahre werden für uns, für die Hochverbundenen, für die, die sich zu der Gemeinde halten, Trauerjahre sein. Wir werden sehr, sehr viel Abschiede nehmen müssen. Nicht, weil wir wollen, sondern weil es vernünftig ist vielleicht. Aber auch da, für mich leitend, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt in Christus. Und deswegen haben wir Hoffnung und Zuversicht, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen, angesichts der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden wird. Eines Tages, das ist unser Glaube, das ist unsere Hoffnung auf die Ewigkeit. Das Ziel des Schiffes, das sich Gemeinde nennt. Und wir wissen, Gott ist nicht nur im Sturm da, sondern auch im leisen Säuseln zu finden, so wie damals bei Elia. Umso mehr sind wir eingeladen, in all dem Stress, in all der Hektik eben auch mal innezuhalten, sowas zu machen wie hier. Einfach miteinander Zeit haben, essen, reden, wenn dann die wir da sind. Und uns für Gottes Gegenwart eben offen zu halten, damit wir durch ihn gestärkt werden. Schöne romantische Worte, vielleicht zum Ende der fünften Strophe, meinen Sie, meint ihr jetzt? Aber nee, ich glaube, das ist keine Romantik, sondern die Wahrheit, aus der heraus wir leben dürfen. Und die uns als die eine Gemeinde Jesu miteinander verbindet, über alle Gemeinden und Dekanatsgrenzen und ja auch innerchristlichen Gemeindeformen Grenzen hinweg. Und weil wir das haben, Glaube, Hoffnung, Liebe, haben wir Zuversicht und mir ist nicht bange. Denn weiß ich den Weg auch nicht, er weiß ihn wohl, so heißt es in einem anderen Lied. Und am Ende, und da schaue ich schon mit einem gewissen Schmunzeln drauf, positiv besetzte Perspektive. Ich glaube, am Ende in Gottes Ewigkeit werden wir ganz viel Zeit haben, um im Rückblick auf unsere Zeit heute uns vielleicht sogar darüber zu amüsieren, was wir uns noch für Sorgen gemacht haben und für Ängste hatten, die wir aber hoffentlich überwinden werden. Wann das Schiff nach langer Fahrt in Gottes Hafen anlegt, wissen wir nicht. Drum aufwärts froh, den Blick nach vorn. Mit Glaube, Hoffnung, Zuversicht. Durch stürmische Zeiten. Herzlichen Dank, dass ihr mir so lange zugehört habt und mitgesungen.